Radio Blau-Rot.
Der KFC Uerdingen Podcast. Kuckuck. Hier ist das Radio Blau-Rot mit einer neuen Podcast-Folge von Mein Verein, meine Geschichte. Ja, wie ihr ja wisst, wollen wir euch in diesem Podcast interessante und wichtige Menschen rund um den KFC näher bringen. Und dazu gehören natürlich nicht nur Bürgermeister, sportliche Leiter oder Präsidenten, sondern natürlich auch ihr, die Fans. Wir nutzen die kleine Sommerpause also und drehen eine kleine Runde Radio Blau-Rot international. Ja, wer unser Saisonabschlussvideo gesehen hat, der weiß, dass unser Radio mittlerweile auf der ganzen Welt gehört wird. Und zwei dieser Hörer wollen wir euch heute etwas näher vorstellen. Und zwar ist das im ersten Teil der Jürgen Sasse, eingefleischten Radio Blau-Rot-Hörern auch als Jojo bekannt, der meistens aus dem sonnigen Sizilien lauscht. Und im zweiten Teil dieser Reise geht es in den hohen Norden nach Island, wo der KFC-Fan und Grotenburg-Supporter Patrick Pühlmanns lebt und die Spiele dort am Radio verfolgt. In den je rund 40-minütigen Gesprächen habe ich mich mit den beiden über das Leben und den Fußball auf den beiden Inseln unterhalten. Wir haben natürlich die Fangeschichte der beiden durchleuchtet, schwelgten in Erinnerungen und natürlich haben wir noch einen Ausblick auf die neue Saison gewagt. Herausgekommen sind zwei, wie ich finde, sehr spannende, unterhaltsame und informative Interviews, mit denen wir euch jetzt ganz viel Spaß wünschen. Den Anfang machen wir mit Jürgen Sasse auf Sizilien. So, wir sind auf der ersten Station unserer Radio Blau-Rot International Runde. Und auf der gehen wir jetzt in den meistens sonnigen Süden. Und zwar genau vor die Zehenspitze des italienischen Stiefels. Sizilien heißt unser erstes Ziel. Und da werden treue Radio Blau-Rot-Hörer direkt hellhörig werden. Die werden wissen, um wen es jetzt geht. Denn wir haben einen sehr treuen Hörer auf dieser Insel, der uns auch verlässlich während der Spiele immer per Mail kontaktiert. Und zwar ist das der Jürgen im Radio besser als Jojo bekannt. Und dann sage ich mal ganz, ganz herzlich willkommen bei Radio Blau-Rot International. Ciao ragazzo, lieber Jürgen.
Ja, ciao Chris und ciao alle Fans.
Ja, das ist deine Standardbegrüßung, die Ciao Ragazzi, wenn du uns eine Mail schreibst. Das ist
das
schon.
Das muss so sein, das Erkennungsmerkmal.
Ja, genau. Es ist wie das Kuckuck, ne?
Ja, richtig.
Dann stell dich doch mal am besten unseren Hörern kurz selber vor. Klär uns auf, wo genau du auf Sizilien unsere Spiele so verfolgst und ja, wie du da so hingekommen bist.
Ich bin, Jürgen heiße ich. Jojo kommt von Jojo, weil irgendwie die erste Freundin aus Frankreich hat, konnte Jürgen nicht aussprechen und dann wurde es eben halt Jojo. Okay. Aber dann bin ich halt aus Frankreich irgendwann in Italien gelandet. Jetzt bin ich in Marina di Ragusa, nennt sich das. Das ist eigentlich ziemlich der südlichste Zipfel von Sizilien und ist bildschön. Ich bin hier, weil meine Frau aus Ragusa kommt und wir haben ein Haus hier. Wohnen aber eigentlich normalerweise in Rom, nur nach der Covid-Zeit konnten wir dann alle von sonst woher arbeiten. Sprich, wir haben uns dann hier zum Meer begeben. Das Meer ist 200 Meter weg und da lässt sich gut leben.
Ja, das hört sich entspannt an. Meistens ist ja auch gutes Wetter bei dir, wenn du uns schreibst. Ab und zu hast du auch mal ein bisschen Regen, aber das sieht ein bisschen anders aus als in Deutschland, nehme ich an.
Das sieht ziemlich schwer anders aus. Also dieses Jahr war nicht so berühmt, aber ansonsten ist eigentlich immer hervorragendes Wetter. Ich habe am 25. Dezember war ich im Meer und habe gebadet. Dieses Frühjahr war nicht so besonders, aber wir kommen langsam. Ich liege jetzt hier so bei 28 Grad, Sonne ist schon untergegangen. Und man kann sich nicht beschweren, es ist ganz einfach wunderbar.
Kann man sich's gut gehen lassen. Okay.
Ja, ja.
Jetzt sind wir natürlich hier alle, Timon und ich, immer wieder erstaunt, von wo ihr uns alle so zuhört. Und jetzt interessieren wir uns natürlich dafür, wie kommt ihr da hin? Wo kommt die Liebe zum Verein her? Über all solche Sachen wollen wir jetzt mal miteinander reden. Ich gehe mal davon aus, dass die Nähe zum KFC
vor Sizilien da war. Jetzt hast du ja auch gesagt, du hattest noch eine Freundin in Frankreich, bist ja relativ international unterwegs, wie sich das anhört. Wie ist der KFC-Fan denn dann insgesamt nach Sizilien gekommen? Jetzt detaillierter ein bisschen.
Oh, detaillierter, ja. Ich hatte eigentlich eigentlich studierte ich in Hannover, Tiermedizin mal, und merkte irgendwie, dass mir das Leben nicht so in die richtige Richtung reinging. Das wurde mir einfach zu langweilig. Und dann habe ich irgendwann meine Koffer gepackt und habe mir gesagt, ich muss irgendwo hin, wo was los ist. Dann bin ich erstmal nach Côte d'Azur gelandet. Und nach ein paar Jahren ging es dann rüber nach Italien. Da habe ich dann auch verschiedene Städte gewechselt. Da war ich erst in Florenz, dann war ich in Ancona, dann eben ganz lange Zeit in Rom. Ich wollte ganz einfach nicht in Deutschland so ein vorhersehbares Leben haben und habe ganz einfach die Koffer gepackt, bin losgegangen und wie so ein Stück Treibholz dann irgendwo hängen geblieben.
Okay.
War eigentlich nichts geplant und jetzt bin ich auf einmal in Sizilien.
Ist ja auch interessant, aber deine Wurzeln liegen schon am Niederrhein, oder?
Wurzeln liegen eigentlich direkt in Uerdingen. Da bin ich auch groß geworden, da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich meine Schule beendet. Eltern, Freunde sind noch da, beziehungsweise Eltern sind leider nicht mehr da oder Eltern waren da. Verwandte sind noch da. Deswegen bin ich auch normalerweise, zumindest bis letztes Jahr, wo noch meine Mutter lebte, war ich dann ziemlich häufig in Deutschland, in Krefeld. Nein, nicht in Krefeld, sondern in Uerdingen. Das ist ja wichtig, das zu sagen.
Ja, ist nicht gut. Okay.
Aber mich hat da nichts mehr gehalten. Ich musste raus. Ich musste irgendwie ein bisschen ein Abenteuer erleben. Und das hat sich dann auch ergeben. Weil es ist schon allein ein Gang zur Post, wenn man die Sprache nicht kann, ist im Ausland ein Abenteuer und in Deutschland ist es ganz einfach nur langweilig dann. Ja. Und deswegen dachte ich, ich pack die Koffer und geh.
Und bin ich total bewundernswert. Würde ich auch gerne machen, ehrlich gesagt.
Ist noch Zeit.
Ja,
das ist noch nicht mein Alter.
Noch nicht ganz. Nee. Das haben wir noch nicht verraten. 62 bist du, hast du mir gesteckt. Das heißt, du hast auch schon einiges erlebt, was so den Fußball betrifft. Jetzt bist du in Italien natürlich auch in einem relativ fußballbekloppten Land. Insofern passt man als KFC-Fan ja eh ganz gut dahin. Gehst du da in Italien, respektive auch in Sizilien, auch schon mal zum Fußball? Oder hast du da irgendeinen Lieblingsverein? Oder wie sieht das da aus?
In Sizilien ist eigentlich ziemlich schwierig, weil die guten Vereine, das war eigentlich Catania und Palermo, die sind abgestiegen. So ein bisschen wie Uerdingen auch, mit finanziellen Problemen und schmierigen Finanzgebaren. Deswegen gehe ich ja eigentlich nicht hin. Also Ragusa spielt, glaube ich, in der 5. Liga und das gucke ich mir dann lieber in Uerdingen an. Ja. Aber ich fieber natürlich mit Freunden immer mit, dann ist eben einer Inter-Fan oder einer Juve-Fan oder sonst was. Das Einzige, was nicht geht, ist Milan, weil Milan gehörte mal Berlusconi und da darf man kein Fan von sein. Mhm. Da wird dann immer gestritten.
Okay, ja, das vertrittst du dann auch denen gegenüber, oder?
Ja, selbstverständlich. Und die wehren sich dann natürlich, ja, das war ja nicht immer so, weil ich denke, ja gut, aber seitdem ich in Italien bin, war das so. Ist nichts zu machen.
Du hast angesprochen, Fußball auf der sizilianischen Insel darbt so ein bisschen vor sich hin. Ich habe aber gelesen, dass man da eine eigene Nationalmannschaft gegründet hat sogar. Die sind so unterwegs außerhalb der FIFA, gibt es so einen eigenen Verband für alle, die nirgendwo mitmachen dürfen.
Oh, das habe ich selber noch gar nicht gehört.
Nee, ja, und da haben die letztens
weiß ich
das
nicht.
Erste Länderspiel gegen Sardinien gespielt. Das haben sie sogar gewonnen. Ja, kannst du mal sehen.
Ich muss die Lokalzeitung besser studieren. Das habe ich nicht gesehen. Das wusste ich überhaupt nicht.
Ja, guck mal, bei der Recherche war das Erste, was mir ins Auge gefallen ist. Deswegen habe ich mir gedacht, spreche ich mal an. Also, hast du demnächst vielleicht doch noch was, wo du mal hingehen kannst? War auch ein sehr nettes Stadion, direkt am Meer gelegen. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Stadt es war. Ja, wo die ihre Spiele austragen. Ja, dann gucken wir doch mal.
Kann Catania, Palermo gewesen sein. Die haben
ganz
nette Stadien.
Ja. Okay, dann gehen wir mal von Sizilien weg. Und der Podcast heißt ja Mein Verein, meine Geschichte. Und deswegen wollen wir natürlich auch so ein bisschen über deine Fankarriere sprechen, in Anführungszeichen. Wie ist das Ganze begonnen, überhaupt mit dem KFC in Berührung zu kommen? Ist das so das Klassische, ich bin als Kind mal mitgenommen worden und dann konnte ich nicht mehr anders? Oder gibt es da vielleicht eine andere Story? Wie war das bei
dir? Nee, das war eigentlich, als Kind bin ich von Vater mitgenommen worden. Und das war aber ganz fürchterlich für mich, weil ich war dann vielleicht 7 oder 8 Jahre alt. Ich kannte die Regeln kaum. Und das Schlimme war, ich sah ja nur Rücken von den Leuten, die vor mir standen, und habe von dem Spiel eigentlich überhaupt nichts mitgekriegt. Und dann war erstmal Ruhe für ein paar Jahre. Und dann kam so, als man so 11, 12 wurde, da spielte eben Bayer Uerdingen damals noch, die spielten in der Regionalliga, was heute zweite Liga ist. Und da ist irgendwie, ich glaube, durch Freund oder was, also die Initialzündung kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber die ist dann ganz schwer gekommen. Also ganz schwere Viruserkrankung, die ich nie wieder losgeworden bin. Und dann waren wir eigentlich bei jedem Spiel im Stadion, und wo es dann einigermaßen erreichbar war, eben, wo man noch kein Auto hatte, waren wir auch auswärts immer mit. Dann waren wir halt in Aachen oder bei Fortuna Köln oder in Düsseldorf, weiß ich, wer da alles war. Und es war ein Heidenspaß. Es war unglaublich. Wir waren eigentlich eine Gruppe von Freunden. Glück gehabt, ich hatte einen großen, guten Freundeskreis. Und wir haben uns dann eigentlich jedes Mal in der Kurve versammelt und haben auch richtig Alarm gemacht.
Das war auch noch vor den Bundesliga-Zeiten, wenn ich das jetzt so...
Das war noch vor dem ersten Aufstieg, ja. Das war so 72, 73. Die genaue Zeit kriege ich nicht mehr hin. Ich glaube, ich habe noch 2 Jahre mitbekommen vor dem ersten Aufstieg und dann eben den Aufstieg. Und das war schon toll. Und auch das, was danach kam, das war auch toll.
Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel? Weißt du noch, gegen wen das war? Oder?
Das erste Spiel weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe auch damals gar nicht wie groß die Erfolge waren, habe ich erstmal gar nicht richtig begriffen. Und auf einmal standen wir im Relegationsspiel zum Aufstieg zur Bundesliga. Ich denke, das ist ja unglaublich. Das können wir ja gar nicht schaffen. Und dann kannte man ja, das war dann Regionalliga Nord, da mussten wir gegen Regionalliga Süd spielen, gegen Pirmasens. Und man kannte ja gar keinen Verein von der Regionalliga Süd. Und mein Vater sagte mir, ach, das geht gegen Pirmasens, die haben sowieso keine Chance. Das kann überhaupt nicht klappen. Und dann haben wir praktisch mit der ganzen Familie abends am Radio gehangen. Das Hinspiel war in Pirmasens und haben gewartet, dass der WDR 3 irgendwann mal sagte, wie das Spiel ausgegangen ist. Und dann sagten die um 11 Uhr nachts, ja, und Pirmasens gegen Uerdingen ist 4-4 ausgegangen. Mein Vater, das ist ja unglaublich, die haben ja unentschieden gespielt da. Und ich fand das dann auch unglaublich, 4-4 ist ja sowieso schon mal gar nicht übel. Und dann war ich tatsächlich beim Rückspiel war ich im Stadion und mein Vater hat mir das erste Mal eine Tribünenkarte spendiert. Was ich gar nicht so lustig fand, weil ich konnte ja dann nicht mit meinen Freunden sein. Ich saß dann allein auf der Tribüne. Aber es war ein unglaublicher Alarm im Stadion. Es war eine unglaubliche Stimmung. Es war wirklich Wahnsinn. Die haben dann tatsächlich noch 6-0 gewonnen. Es war, bei jedem Torschrei übergaben sich unten diese Wachhunde, die da waren, die Schäferhunde auf die Tartanbahn, weil es so laut war. Die konnten das wohl nicht ertragen, die armen Viecher. Und es war ein überragendes Spiel. Und sie hatten noch nicht mal genügend Spieler zum Einwechseln. Die haben nachher den Ersatztorwart, der ja nachher mal später auch Stammtorwart geworden ist, Vollack eingewechselt, der dann einfach aus 40, 50 Metern immer Riesenschüsse aufs Tor abgab. Also da kann ich mich bis heute noch dran erinnern. Und dann kam halt die erste Liga-Zeit. Die war ja traumhaft. Da kann ich mich noch erinnern, war ich im Urlaub und konnte das Spiel leider nicht sehen. Ich glaube, der zweite Spieltag war Uerdingen gegen München. Und da sagten die Verwandten, ja, das ist ja überhaupt nicht zu machen. München hat gerade den Weltpokal gewonnen. Also die werden 5-6-7-0 verlieren. Und da gab es ja dann noch keine richtige Radioübertragung und dieses gab es nicht und jenes nicht. Und dann konnte man nur abends dann, ich war noch an einem sogenannten Zonenrandgebiet damals, da kam die Übertragung kam nicht rein. Abends in Nachrichten gesehen, Uerdingen gewinnt 2-1 gegen München. Und meine Tanten sagten, ja, das kann gar nicht sein. Das ist unmöglich, die haben sich verschrieben.
Ja, war ein Fehler.
Es ging nicht. Es war aber richtig so. Es war wunderbar. Aus dem ersten Jahr da in der Bundesliga habe ich noch wahnsinnig in Erinnerung ein Spiel gegen Schalke. Das war ja damals so die Haute-Volée auch der Bundesliga. Da standen wir halt mit unseren Freunden hinterm Tor von Schalke. Und man wusste, damals war ein gewisser Niekbohr, der war auch Nationaltorhüter oder Ersatz, der war im Tor, man wusste, der konnte leicht nervös werden. Und wir Stöpkes mit 10, 12 Mann brüllten die ganze Zeit, Niekbohr, du bist nervös. Und plötzlich fing die ganze Kurve an zu brüllen, Niekbohr, du bist nervös. Und der Niekbohr wurde nervös. Und dann haben wir tatsächlich nachher 3-2 gewonnen mit einem Schuss von Funkel aus 30 Metern. Der ging in die Ecke rein. Ich hatte immer noch das Gefühl, der hätte eine Minute geflogen. Und dann war er drin. Es war ein tolles Erlebnis, aber da war ich halt noch ein Kind. Das hat aber richtig Spaß gemacht.
Ja, ich muss sagen, die Burg hat auch bei mir diese Stimmung, die in manchen Spielsituationen aufgekommen ist, in diesen Zeiten, dieses ausgelöst, dass es nicht mehr anders ging, als da hinzugehen. Du hast gerade gesagt, du warst da mit deinen Freunden da und dann oder als du alleine saßt, war das so eine unglaubliche Stimmung in der Burg. Was macht den Verein, wenn du das so beschreiben müsstest, für dich aus? Was ist so das Besondere? Warum kann man diesen Verein nach all dem Chaos, den man auch was man auch in den letzten 25 Jahren so erlebt hat, absolut nicht loslassen und hofft jedes Jahr wieder auf Besserung und geht wieder hin? Was ist das, was den Verein?
Das ist eigentlich, die Italiener sagen, die Mutter und den Verein wechselt man nicht. Und das stimmt auch. Also selbst wenn er alt und gebrechlich wird und nicht funktioniert, bleibt die Liebe ja gleich. Und er ist für mich ein Teil meiner Verbundenheit mit Uerdingen, die halt geblieben ist. Und zwar ein großer Teil. Und deswegen ist es ist mir, nein, egal ist mir das natürlich nicht, aber es tut meinem Enthusiasmus keinen Abbruch, ob sie jetzt mal absteigen oder wieder aufsteigen oder wenn es halt schlecht geht, dann geht's halt schlecht. Nach den Bayer-Zeiten kamen halt immer nur so Hungerjahre und dann musste man gucken, wie man durchkommt. Aber deswegen lasse ich ja meinen Verein nicht alleine. Der gehört ganz einfach mit zu mir. Der ist Teil meines Gehens. Da kann man nichts dran machen.
Genau, ja, so ist es. Hattest du in der Zeit irgendeinen Lieblingsspieler oder hast du den heute noch? Und wenn ja, warum? Wo würdest du sagen, oh, der war für mich der allercoolste, den ich bisher gesehen habe?
Also es waren natürlich, Lieblingsspieler ist ziemlich schwierig. Es waren natürlich viele von der ersten Mannschaft, die aufgestiegen ist. Da war dann halt der Funkel mit dabei. Wie hieß er nochmal? Paul Hahn hieß er. Der Brinkmann war unglaublich gut. Der Raschid war klasse. Das waren halt die ersten, die sich so ins Gehirn reingebrannt haben. Also als Lieblingsspieler würde ich sagen, der Beste, den wir jemals gehabt haben, das war der Ergert. Unglaublich gut. Der war wirklich ganz klasse. Ein anderer war noch der Pritz, der leider nur ein Jahr bei uns gespielt hat. So ein schwedischer Nationalspieler. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert.
Ja, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war ein super Fußballer.
Ja, mein Gott, war der gut.
Ja, war er.
Der ist dann allerdings auch in Italien gelandet. Ich glaube, der ist nach Verona gegangen. Nee, aber da waren eigentlich einen ganzen Haufen. Und das hängt ja auch immer von der Periode ab. Das war dann halt in den Mitte 70er war das eben auch Vlocker und Riege gehörten noch mit dazu. Und eben die Funkels, der Hahn. Nachher waren das eben Herget, auch Funkel. Ach, wer mir wahnsinnig gut gefallen hatte, das war eigentlich ein Grund, mit ins Stadion zu gehen. Peter Lohntjens. Kannst du dich an den noch erinnern?
Ja, kann ich.
Also es war unglaublich. Dieses Leichtgewicht, der Spargel-Tarzan, der brauchte ja nur berührt zu werden, dann fiel der um, aber dann dribbelte er trotzdem noch die Leute aus. Oder ein paar Jahre vorher Sigi Held, da dachte ich noch, sind die denn verrückt geworden? Wie können die denn den Held mit 35 oder wie alt er da war kaufen?
Ja, hat aber trotzdem noch super gespielt. Ja.
Der hat super gespielt, der dribbelte sich dann an der Eckfahne fest, hatte 3 Abwehrspieler um sich rum, entweder gab es eine Ecke oder der macht einen super Pass. Ich konnte es nicht fassen. Ja. Wenig aus den späteren Zeiten auch noch wahnsinnig gut fand, war der Rahner. Also bei dem hatte ich gedacht, der wird noch Nationalspieler mit dem Einsatz, wie der sich reinhaut. Wir hatten ja damals nationalmäßig sowieso eher so eine Kämpfermannschaft. Die war ja nicht sonderlich technisch bewandert. Ich dachte also, der kommt da rein. An dem kommt ja keiner vorbei.
Ja, war ja auch, sag mal, Karl-Heinz Förster-Schule, ne? So in der Tradition.
Ja, so in der Richtung.
Ja, alles, was sich bewegt, wird drauf getreten. War ja auch meine Hochzeit, ne, das Duo Golukovic-Rana, unbeschreiblich. Ja, aber
Golukovic war fantastisch. Der hat, glaube ich, auch eine Zeit lang Libero mal gespielt. Wir hatten sowieso gute Liberos hier mit Hahn und Herget und Peschke und dann teilweise Gorlukovic. Dann kann ich mich noch an Zeiten erinnern, wo der arme Stefan Kunz bei uns noch Libero spielen musste, weil ganz einfach hinten was fehlte und vorne musste halt jemand anders die Tore schießen. Und der hat das hinten trotzdem super gemacht. Also mit Liberos waren wir eigentlich gut bestückt. Die gibt's ja leider nicht mehr.
Die gibt's nicht mehr. Heute werden die anders beschrieben. Der Trend geht wieder dazu, ab und zu spielen sie doch wieder mit einem, aber der heißt dann anders. Ist dann der abkippende Sechser oder was weiß ich. Ja. So ist das halt heute. Ja, die Frage stelle ich ja meistens in meinem Podcast immer. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen von denen, die wir bisher gemacht haben, auch gehört hast. Was war dein schönstes Erlebnis rund um den KFC? Entweder in der Burg, sei es ein Spiel oder irgendein tolles Erlebnis, was du rund um ein Spiel hattest.
Das tollste Erlebnis war vielleicht das, was ich eben schon angesprochen hatte, das Spiel gegen Pirmasens. Aber dann gab es auch noch andere, wo ich leider nicht dabei sein konnte. Ich kann das 7:3 gegen Dresden zum Beispiel, da war ich in Italien. Und damals gab es ja noch kein Internet und keine vernünftigen Verbindungen. Ich hatte mich schon vorbereitet und hatte meinen Weltempfänger da stehen und porkelte rum und kriegte die deutsche Welle nicht rein. Es ging nicht. Und ich war völlig verzweifelt. Und dann habe ich rumgedreht und auf einmal hatte ich einen DDR-Sender drin. Und der übertrug dann und ich denke, oh Gottes Willen, dann stand es zur Halbzeit 3-1 für Dresden. Ich war völlig entsetzt und lief da nur auf und ab. Mein Hund biss mir in die Waden, weil der nicht wusste, ob ich spielen wollte. So nervös war ich. Und dann weiß ich noch, in der Pause, die machten ja keine Reklame, die analysierten dann das Spiel und waren nur am Jammern, oh, wenn das mal gut geht, ach, jetzt wird's aber gefährlich. Und ich denke, was reden die denn da? Hier wird doch nichts mehr gefährlich. Das ist doch eigentlich gegessen. Und siehe da, da machen die tatsächlich noch die 6 Tore. Ich konnte es nicht fassen. Also ich habe da für mich alleine, weil mit meinem Hund habe ich fast die Wohnung abgerissen vor Freude, weil es ja wirklich nicht zu fassen war.
Andersrum gibt's natürlich auch viel, vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren, was wir einstecken mussten als KFC-Fans. Was war da für dich das Finsterste, was du bisher so beim KFC mitmachen musstest?
Ach, finster würde ich gar nicht mal sagen. Es war ja klar, nachdem Bayer aussteigt und Krefeld hat keine Fußballtradition, dass wir jetzt so ein bisschen am Hungerast hängen. Deswegen fand ich das schon ganz unglaublich, dass damals mit Funkel der Aufstieg nochmal gestafft wurde und dann sind sie sogar noch ein zweites Jahr drin geblieben. Das war unglaublich. Finster war für mich der zweite Abstieg in die, boah, was war das jetzt, 5. oder 6. Liga, das weiß ich nicht. Da war ein Spiel gegen die zweite Mannschaft von Düsseldorf. Wir mussten gewinnen und Wattenscheid musste verlieren. Und es ging natürlich genau umgekehrt aus. Das hat mir richtig wehgetan. Da war ich tatsächlich sehr traurig. Ansonsten war das ja häufig absehbar. Und halt der Abstieg hat mir auch ziemlich wehgetan, der erfolgreichen Zeit in der Bundesliga, weil der nicht notwendig gewesen war. Das hätte man vermeiden können.
Ja. Im Hintergrund bei dir immer wieder, man merkt, der Sommer ist in Sizilien angekommen. Eben haben wir ein paar Zikaden gehört.
Ne? Ach so, ja, ab und zu zirpen die mal los, ja.
Und Hunde gibt's bei dir auch, das ist auch sehr sympathisch. Ja, wo wir gerade bei Finster waren, in der letzten Saison war es auch teilweise schon mal ein bisschen finster. Wie war das für dich so? Also jetzt warst du ja eigentlich komplett die ganze Saison immer bei uns am Radio eigentlich dabei. Wie ist das für dich so aus der Ferne überhaupt zu beurteilen? Kann man sich da überhaupt ein Bild machen und geht man da irgendwie kaputt dran, wenn man es noch nicht mal richtig sehen kann und man muss sich so anhören, dass das nicht funktioniert? Oder?
Na, erstmal muss ich euch einen wahnsinnigen Dank aussprechen, weil es wäre für mich entsetzlich, irgendwo an einem Ticker zu hängen, der vielleicht eine halbe Stunde zu spät kommt. Und so, ich bin praktisch durch euch mit im Stadion. Das ist ganz wunderbar. Ich höre auch die Namen, die man ja mittlerweile nicht mehr kennt, weil die ja so häufig wechseln. Und man gewöhnt sich dann mittlerweile daran, wer spielt da eigentlich in der Abwehr und wer ist verantwortlich für den Aufbau. Das ist, ihr macht das ganz klasse. Das ist ganz toll.
Vielen Dank.
Deswegen durch eure Hilfe fühle ich mich tatsächlich in dem Augenblick auch mit im Stadion. Das ist, das hat für mich einen unschätzbaren Wert, den ihr gar nicht ermessen könnt, glaube ich. Das ist sehr wichtig und da möchte ich mich für bedanken.
Ja, vielen Dank. Weil
ansonsten wär ich nicht am Fliegenfänger hier. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, vielleicht gab es das noch nicht oder ich wusste es nicht, dass ihr übertrug und ich hing am Teletext vom WDR und musste halt warten, bis sich das Ergebnis änderte. Das war grauenvoll. Das war immer mit 20, 30 Minuten Verspätung. Ohne Kommentar, ohne zu wissen, spielen sie gut oder spielen sie schlecht. Deswegen, das ist schon klasse. Natürlich ist das nicht schön, wenn man nicht im Stadion sein kann. Aber es ist halt nicht zu machen. Ich war zwar sehr häufig in Uerdingen, aber wenn ich da war, war ich halt zur Pflege meiner Mutter da. Und dann konnte ich nicht weg. Ich konnte dann nicht sagen, ich gehe jetzt mal für 3 Stunden weg. Es war einfach nicht möglich. Dann hörte ich halt Radio.
Ja, guck, dafür ist es ja gedacht, ne? Dass ihr das auch aus der hintersten Ecke überall verfolgen könnt. Tatsächlich gab es
das auch sehr gerne angenommen.
Tatsächlich gab es das schon ein bisschen länger, nur in der Form, wie Timon und ich das betreiben, halt nicht. Wir haben uns halt so auf die Fahne geschrieben, dass wenn wir es machen, dann muss es auch verlässlich sein. Auch jedes Spiel sein, da müsst ihr wissen, wir sind da. Und das versuchen wir jetzt schon seit 8 Jahren einzuhalten und klappt doch ganz gut.
Klappt wunderbar. Ich bin begeistert. Ihr kriegt ja auch von anderen Leuten, ich habe mal gehört, von Kaiserslautern hat euch einer gelobt und so weiter und so fort. Also ihr macht das wirklich klasse.
Nutzt du auch andere Kanäle jetzt außer Radio Blarot? Oder ich nehme an, so unsere Interviews und die Highlights und sowas, das schaust du dir dann auch an? Oder?
Das kriege ich schon mit. Ich habe das erst viel zu spät mitgekriegt, dass da noch was anderes war. Deswegen ist das noch nicht so lange. Das ist irgendwie so 2, 3 Jahre jetzt erst. Mhm. Aber ansonsten gucke ich da schon. Eigentlich war ansonsten die einzige Rückmeldung, die ich mal hatte, der ziemlich, muss ich jetzt sagen, ziemlich unsympathische Reviersport, der Uerdingen ja nicht so gerne macht. Und da kriegte ich dann meistens Nachrichten her. Aber zumindest kriegte ich da halt Nachrichten. Das war ja auch schon mal was. Aber die Resonanz von den Leuten war halt sehr negativ. Was ich schade fand, weil ich früher gerne auch nach Essen gefahren bin oder nach Wattenscheid oder nach Oberhausen, nach Wuppertal auch, nach Aachen auch. In Aachen gab es früher das beste Bier im Stadion. Das war wunderbar.
Okay, kann ich nicht mitreden, okay. Aber gut zu wissen. Vielleicht kommen wir ja nochmal da an.
Ja, mal gucken, dass wir mal wieder auf das Level kommen, ja.
Ja, die schicken sich ja auch momentan an, nächstes Jahr aufsteigen zu wollen. Die haben ihren Kader mächtig verstärkt. Wird schwierig, da auf dem Tivoli in den nächsten 3, 4 Jahren, weiß ich nicht, ob es das klappt. Aber man weiß es ja nie bei unserem Verein. Jetzt haben wir ja auch...
Wer weiß, vielleicht hat der Jon ja ein glückliches Händchen gehabt und hat die richtigen Leute ausgesucht.
Wir werden es bald wissen. Wir werden es bald wissen. Du sprichst es an, auch im Vorstand und auf dem Trainerposten des KFC gab es ja jetzt wieder Veränderungen. Hast du ja gerade gesagt, durch uns ein bisschen mit, dann wirst du wahrscheinlich auch ab und zu mal ein paar lokale Zeitungen verfolgen. Hast du das bisher ein bisschen verfolgt? Wie schätzt du das ein? Wie optimistisch siehst du in die nächste
Saison?
Was
ich positiv finde, ist, dass der Trainer so lange Zeit hat, sich die Leute auszusuchen, sich auch eine Mannschaft zusammenstellen kann. Ich weiß natürlich nicht, wie der finanzielle Rahmen ist, ob er gerne jemand anders gehabt hätte und der ist halt nicht möglich. Aber das ist schon mal gar nicht schlecht. Das heißt, es sind dann wirklich Spieler, die er auch gewollt hat. Mein Wunsch wäre immer noch, dass ich jetzt plötzlich in der Zeitung lese, dass der Beister zurückkommt. Das wäre natürlich ein Ding, weil sowas waberte mal durchs Internet. Das wäre schon klasse.
Ja,
aber
ich
ansonsten sehe ich das ganz positiv so.
Ja.
Nur die Sache, so wie letztes Jahr dachte ich, gut, das wird so ein Zweikampf zwischen Felbert und Uerdingen und mal gucken, wer nachher die Nase vorne hat. Aber das ist es ja leider gar nicht geworden. Es hat ja so ein Knick dann auf einmal gegeben, wo sie nicht mehr rausgekommen sind und dann gab es halt überragende Spiele und dann, wenn ich das hörte, was ihr sagtet, auch richtige Gurkenspiele. Ich hoffe, dass
absolut,
das ist nächstes Jahr nicht mehr so.
Ja, was meinst du, woran hat es so ein bisschen gelegen? Was muss man besser machen nächste Saison? Meinst du, dass das nur an so einer Vorbereitung liegt, dass man so früh den Kader zusammen hat? Oder?
Oh, schwierig zu sagen. vielleicht ist der Kader von diesem Jahr etwas überhastet nach dem Aufstieg auch wieder zusammengesetzt worden, dass man ganz einfach versucht hat, Spieler zu halten, die nicht mehr wollten oder andere reingeholt haben, die ganz einfach nur wegen des Namens mal gekommen sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum der Funke nicht übergesprungen ist, weil von den Namen, ich bin jetzt aber auch kein Experte für vierte, fünfte Liga, von den Namen her hätte es eigentlich für mehr reichen müssen. Ich hoffe, dass etwas mehr Feuer dabei ist, weil das sieht man ja auch bei anderen Mannschaften in den höheren Ligen, die können dann vielleicht technisch etwas unterlegen sein, aber wenn das Feuer dabei ist, wie zum Beispiel Italien, die Europameisterschaft gewonnen hatte, da war ja kaum ein Spieler bei, den man wirklich nach Barcelona schicken kann, aber die haben es trotzdem gewonnen, weil ganz einfach gekämpft wurde um jeden Meter. Und dann kann es klappen. So, und jetzt mal gucken, ob der Trainer das schafft, diesen Funken da reinzubringen und dass die Spieler sich identifizieren können mit dem Namen Uerdingen. Das hoffe ich.
Dann gib doch mal einen Tipp ab. Wie werden wir abschneiden in der nächsten Saison?
Also in Italien darf man ja grundsätzlich nicht sagen, dass alles gut geht. Also dann würde ich ja sagen, wir würden nächstes Jahr absteigen. Ich bin ja kein Italiener.
Muss man da pessimistisch sein, ja?
Ja, man muss immer pessimistisch sein. Also auch vor einer Prüfung, nein, das schaffe ich sowieso nicht. Oder man muss den dann anrufen, du kommst sowieso nicht durch. Weil wenn man sagt, du schaffst das, dann bringt das Pech.
Okay.
Aber wir sind ja keine Italiener. Die Schwierigkeit bei mir ist, ich kenne die Spieler, die jetzt gekauft worden sind, oder gekauft hört sich, die jetzt für uns spielen, die kenne ich nicht. Mhm. Ich kann zu denen kaum was sagen. Aber ich nehme mal an, dass die schon mit einem gewissen Kriterium ausgewählt worden sind. Es war ja jetzt auch vor ein paar Tagen so ein Interview in der Zeitung, dass er eben keine Spieler haben wollte, die nur Geld verdienen wollen, sondern die sich eben auch einsetzen wollen. Ich glaube schon, dass wir oben mitspielen, aber ich weiß nicht, inwieweit sich die anderen gut verstärkt haben, weil ich die Namen nicht kenne. Ich lese dann zwar, die haben dann den geholt und den geholt, aber ich weiß nicht, wie gut die sind. Aber ich nehme mal an, dass wir im Vergleich zu den anderen mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, schon gute Spieler haben.
Ich höre das schon raus, du bist dann schon eher schon der typische Uerdingen-Fan. Die Saison ist jetzt vorbei, brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Jetzt wird's wieder besser. Jetzt rennen wir wieder los.
Ja, die Schwierigkeit ist ja auch, ich war nicht im Stadion. Ich konnte das ganze Jahr über nicht ins Stadion, halt wegen Pflegemutter und dann leider nicht mehr Pflege, weil eben der Lauf des Lebens das so gemacht hat. Ich habe die Mannschaft nicht gesehen, deswegen konnte ich mich nur auf das verlassen, was ihr eben so sagtet oder was ich mal in der Zeitung las. Deswegen weiß ich nicht genau, ob es eben am Willen oder am Können gescheitert ist oder am Trainer oder an den Trainern. Ich habe es nicht begriffen. Am Anfang war ich eigentlich sehr optimistisch.
Ja, wir wissen es auch alle noch nicht. Wir waren bis kurz vor Weihnachten waren wir ja alle noch optimistisch. So richtig weiß keiner so genau. Woran hat es gelegen, wenn man mal ein bekanntes Interview zitieren darf. Ja, wir sind eigentlich schon so gut wie am Ende. Ich wollte dich noch fragen, jetzt wenn am Anfang August die Saison wieder losgeht und du noch in Sizilien bist, wie sieht das so aus, wenn der Spieltag ist? Wie setzt du dich dann vor deinen Laptop oder nimmst du dir dein Handy, steckst dir einen Kopfhörer rein, legst dich auf den Liegestuhl und verfolgst das? Wie sieht das aus bei dir? Manche Leute breiten noch die Kfz-Decke aus und stellen da ihr Laptop drauf. Wie ist das
also
bei dir?
Also sehr zum Unmut meiner Nachbarn sitze ich im Garten, halt Handy und dann den tragbaren Lautsprecher dabei. Ein Tiger natürlich von links nach rechts über die Terrasse und gebe dann auch lautstarke Kommentare oder brüll dann auch beim Tor. Die haben das jetzt in Sizilien mittlerweile auch schon gelernt. Vorher war ich ja, wie lange war das jetzt? Über 20 Jahre in Rom, in dem Apartment. Und wir wohnen genau im Zentrum, unter uns in zwei Restaurants. Und wenn ich dann runterging, haben die mich schon gefragt, ach, hat deine Mannschaft wieder gespielt? Die haben wohl gewonnen, du hast ja mehrfach aufgeschrien. Das hört dann... Also auch die gesamten Touristen und Kellner, die da unten sind, hören dann schon mit, die wissen Bescheid.
Okay, cool.
Also ich verhalte mich, weil ich es auch gar nicht anders kann, ich verhalte mich nicht viel anders als im Stadion auch. Ich schreie jetzt nicht laut Uerdingen, aber beim Tor wissen die Nachbarn schon Bescheid, dass irgendwas passiert ist.
Ja, ist doch schön. Das ist gut zu wissen. Wir müssen ja auch ein Bild haben von den Leuten, die uns zuhören. Das werde ich jetzt nicht los. Jetzt sehe ich dich immer auf der Terrasse von links nach rechts tigern und wild fluchend vor dich hinredend. Ist doch schon mal schön.
Erschreckt die Katzen dabei. Die verziehen sich dann. Die wissen nicht, was los ist, warum ich auf einmal so ärgerlich bin oder so freudig, zumindest so laut.
Ja, wunderbar. Ja, schön. Wir hoffen, du bist weiterhin bei uns immer dabei. Wir werden auch in der nächsten Saison versuchen, dir jedes Spiel nach Sizilien zu übertragen.
Ich bin weiter dabei, mit Sicherheit, und muss auch mal gucken, dass ich da etwas beitrage. Ich wusste gar nicht, dass da irgendwelche finanziellen Probleme sein könnten. Muss ich auch mal, man geht ja auch nicht umsonst ins Kino. Mache ich auch mal was.
Ja, da sage ich bestimmt nicht nein. Wir können es immer gebrauchen, wie du ja heute live mitbekommen hast. Mussten wir schon wieder improvisieren, weil wieder was kaputt gegangen ist. Was wir jetzt erstmal wieder
machen. Hoffentlich ist es reparabel.
Ja, ich bin sehr gespannt. Wir werden sehen. Wir versuchen, wir wollen es nicht mehr allzu offensiv, weil in der letzten Saison war es ja sehr knapp und dann habt ihr uns wirklich unglaublich geholfen. Aber es ist halt eine kostenintensive Nummer, die wir hier betreiben, und deswegen fällt immer wieder was an und wir können es gut gebrauchen.
Ja, habe ich wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, weil ich häufig zu spät reinkam, weil das Internet holperte. Und dann war ich immer so 20 Minuten zu spät und hab da das vielleicht am Anfang gesagt, ich hab's gar nicht mitgekriegt.
Ja, es war mal so um das letzte Weihnachten rum, war es mal ein wenig kritisch bei uns. Und das haben wir aber super hinbekommen mit Hilfe unserer Hörer. Dafür nochmal ein großes Dankeschön von hier. Ein großes Dankeschön gilt auch dir, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei dem neuen Format im alten Format mitzumachen.
Dankeschön gebe ich zurück, weil ich habe ja ansonsten nicht viel Gelegenheit, über den KFC Uerdingen zu reden. Ich finde das ganz wunderbar. Jetzt konnte ich mal ein bisschen was rausplaudern. Für mich ein Geschenk.
Ja, ist doch hervorragend.
Ja, es war eins in Ancona, wo ich wohnte, konnten tatsächlich bestimmt 100 Leute die Mannschaftsaufstellung von Uerdingen herblasen. Die wussten die.
Also es ist auch, also du hörst auch nicht leise zu, das entnehme ich der ganzen Sache.
Nee, ach, das waren Freunde und Bekannte, die interessierten sich dann halt auch für die Mannschaft und die kannten tatsächlich die Aufstellung. Die wussten auch, wie die gespielt haben und an welcher Position die waren.
Ja, wunderbar. Cool. Ja, wir werden mit Sicherheit noch weitere Leute vorstellen hier in diesem Podcast, die uns aus der großen, weiten Welt zuhören. Der erste Gast bei uns war Jürgen Sasse, das haben wir noch verschwiegen, wir müssen noch deinen vollen Namen nennen.
Ja, selbstverständlich.
Der uns aus Sizilien immer wieder treu zuhört und auch fleißig E-Mails schreibt. Bist du übrigens mit dem Kalle-Gewinner einverstanden, bei dem, was du bisher gehört hast?
Lipinski bin ich mit einverstanden, ja. Ist in Ordnung, ja.
Ist in Ordnung.
Ist gut.
Der erste Kalle-Gewinner, der auch in der nächsten Saison beim KFC spielt. Ich glaube, es ist erste Spieltag
angepfiffen wird. Da habe ich mal eine Frage an euch. Bezieht sich Kalle auf diesen unglaublichen Fan, der immer ganz alleine KFC ruft?
Ja, natürlich. Mit dem sind wir ins 3D-Studio gefahren und haben ihn originalgetreu nachbauen lassen.
Doch, dem muss ich auch danken. Das fand ich immer klasse. Ich wusste nie, wer das ist. Ich guckte immer in die Gegend. Wer ruft das eigentlich immer und hab den nie gefunden? Der ist ja wirklich ein toller Fan. Der ist ja super.
Kalle Kran kennt jeder in Krefeld.
Mein großes Kompliment.
Ja, auch von unserer Stelle nochmal. Den wollten wir halt zu Lebzeiten schon ein Denkmal setzen, haben wir mit dem Preis hinbekommen. Also, nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Wir werden jetzt die Reise weiterführen. Wir werden jetzt gleich ein bisschen nördlicher. Kommt direkt das zweite Interview hinterher. Und dann werden wir mal schauen, wen wir uns demnächst aus anderen Ländern noch dazu holen. Vielen Dank, Jürgen Sasse, für das sehr unterhaltsame Interview.
Und ich danke dir, Gries.
Ich wünsche dir weiterhin eine tolle Zeit auf Sizilien und dass jetzt auch dieses Jahr das Wetter mitspielt bei euch da unten.
Spielt mit, und wenn ihr mal gucken wollt, wie das mitspielt, dann kommt er runter. Wir haben genug Platz.
Immer gerne. Komme ich drauf zurück. Sowas darfst du mir nicht so einfach so anbieten. Ich nehme sowas wahr. Alles klar. Gut. Vielen Dank. Bis.
Ich danke euch.
Zum ersten
ich danke dir, ja. Jo, bis zum ersten Spieltag. Ciao, ciao.
Ciao.
Gruß an alle KFC-Fans. Und an Timon.
So, wir verlassen Italien. Dank der tollen Erfindung Internet konnte ich an einem Abend kurz mal von Sizilien nach Island hüpfen und dort habe ich dann gleich das nächste Gespräch mit dem dort lebenden Patrick Pühlmanns geführt. Und auch dieses Gespräch lohnt sich sehr anzuhören. Viel Spaß damit.
Der KFC Uerdingen Podcast.
So, unsere zweite Runde geht los und jetzt düsen wir aus dem sonnigen und hochwarmen Sizilien in den hohen und wahrscheinlich etwas kälteren Norden und zwar ganz knapp unter den Polarkreis, wie ich mir das auf der Landkarte angeguckt habe. Der geht ganz knapp über die sagenumwobene und tolle Naturinsel Island. Und dort haben wir einen ganz besonderen Hörer und das ist nämlich sogar ein Grotenburg-Supporter. Ich sag mal, ein ganz herzliches Willkommen bei Radio Blau-Rot an Patrick Pühlmanns. Hallo.
Ja, danke schön. Danke, Chris. Danke, dass ich da sein darf. Hallo.
Ja, ich freue mich sehr. Bei der ersten Folge unseres Internationalprogramms hier direkt von Sizilien nach Island fliegen zu können, das ist ja schon mal eine Erwähnung wert. Also, wie gerade gesagt, du lebst tatsächlich auf Island im ganz hohen Norden. Eine Insel, die in unseren Breiten ja schon im Mittelalter für sagenumwobene Sachen bekannt war. Ist ja schon im Nibelungenlied mit dabei. Ja, wie kommt der KFC-Fan ausgerechnet nach Island? Ich nehme an, das hat eine berufliche Begründung bei dir.
Tatsächlich nicht.
Hat's nicht? Okay.
Nein, ganz ehrlich. Ach, eine, sagen wir so, ich versuche dich zu weit auszuholen, aber vielleicht dass ich schon immer mal im Ausland wohnen wollte und das nie gemacht habe vorher. Und meine noch Verlobte, demnächst Frau, die wir haben zusammen studiert in Wilhelmshaven und sie hat Touristik studiert. Und wir mussten damals immer ein halbes Jahr Praktikum machen, also wirklich berufsbezogen. Und da sie Touristik studiert und halt auch immer mal nach Island wollte, ist sie nach Island gegangen für ein halbes Jahr. Und naja, da hatte ich halt ein bisschen Zeit als Student und konnte dann halt in der Zeit, wo ich dann nicht in Island war, arbeiten und konnte dann ganze 7 Mal hinfliegen in einem halben Jahr. Okay. Aber lag an ihr natürlich, aber auch an dem Land. Also es hat mir direkt gefallen. Ich habe schon direkt gemerkt, dass ich so ein bisschen vielleicht nordischer bin, weißt du, was ich euch gerade nicht drum beneide, ist einfach der warme Sommer, den halt konnte ich nie ausstehen und dass man keinen richtigen Winter hatte, dass man keinen Schnee hatte, ich lieb Schnee und solche Sachen. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, ja, wollen wir nicht irgendwann hier hinziehen, wenn wir im Studium und so fertig sind und ja, da hat sie nur zugestimmt und dann haben wir es 2018 gemacht und seit 2018 sind wir dann hier.
Das ist ja eine krasse Nummer. Ja, kommt ja nicht jeder drauf, seinen Wohnsitz ausgerechnet nach Island zu verlegen. Also wettertechnisch ist das schon was anderes. Du hast jetzt keine 28 Grad wie der Jürgen in Sizilien. Nee,
ich freue mich über 17 Grad und dann laufe ich im T-Shirt rum und bin total happy.
Okay, ja, du hast ja schon erwähnt, das Warme ist nicht so dein Ding.
Wenn ich es mir aussuchen kann, mag ich Wärme, sagen wir so, nicht dauerhaft.
Ja, du kannst ja da in Thermalquelle springen, wenn du Lust dazu hast, nehme ich mal an.
Ne? Machen wir nicht so selten, genau.
Ja, okay. Wie ist das Leben so insgesamt, wenn man, sage ich mal, deutschen Standard gewohnt ist? Ist das vergleichbar oder muss man da auf Sachen verzichten? Nö, eigentlich nicht.
Also man muss auf Luxus verzichten, den man vielleicht in Kontinentaleuropa hat. Ich sage jetzt mal Amazon oder sowas, wo du wirklich alles innerhalb von wenigen Tagen da haben kannst. Du bist hier schon ein bisschen eingebegrenzter, aber also man merkt schon, diese wichtigen Sachen, die man wirklich zum Leben braucht, die sind wirklich alle in Übermaß hier, aber alles, was irgendwie so ein Quatsch ist, den du da über China bei Amazon bestellen kannst, der dauert halt mal 2 Wochen, bis er da ist, ne? Und du musst dann noch Zoll obendrauf zahlen. Das sagen wir jetzt mal so von der Produktauswahl her, aber ansonsten finde ich den Lebensstandard schon um einiges höher hier. Können wir mit simplen Sachen sagen, wie beim Internet, dass einfach mal 95% des Landes mit Glasfaser abgedeckt ist und 5G und sowas, also egal wo du bist, ich stand schon auf dem Gletscher und hatte einfach 5G, ne, und konnte einfach hochauflösende Videos zack schnell verschicken und sowas. Aber auch dazu, dass einfach das Leben hier einfach durch die Luft, die ist besser. Also das ist was uns auch sehr groß auffällt, wenn wir nach Deutschland kommen oder eine größere Stadt, dass die Luft dann wirklich ein bisschen enger ist, sagen wir so, ein bisschen dicker ist als hier. Das ist super. Einkommen der Leute ist ein bisschen höher oder generell das generelle Einkommen. Man wohnt halt auf der Insel, aber dadurch ist der Lebensstandard auch gefühlt auch höher. Ja.
Okay. Ja, Island ist ja durchaus auch eine Sportinsel, würde ich mal so behaupten. Auch eine Fußballinsel. Die Nationalmannschaft konnte in den letzten Jahren ja sogar ein paar Achtungserfolge feiern. Aktuell sind sie nicht mehr ganz so stark. Ja. Wird wahrscheinlich mit der Qualifikation zur Europameisterschaft nichts mehr. Im Handball sind sie auch immer stark, wenn ich das richtig verfolge.
Absolut.
Auch in anderen Sportarten immer wieder mal. Verfolgst du den isländischen Sport auch so ein bisschen und gehst du da auch schon mal irgendwo zu irgendeinem Event hin?
Ja, definitiv. Also Basketball ist der drittgrößte Sport hier. Basketball, würde mich jetzt nicht als riesen Fan bezeichnen, aber ich mag Basketball sehr gerne. Und schaue mir das auch manchmal ein paar Mal an, also im Fernsehen hauptsächlich. Ich war noch nicht beim Spiel, das habe ich mir vorgenommen. Genauso Handball, ich habe früher Handball gespielt. Also Grüße raus in meine Familie, wir sind eine Handballfamilie. Das habe ich mir leider auch noch nicht live angeguckt, aber im Fernsehen, die Nationalspiele. Das ist mit der Einschaltquote schon fast wie Fußball in Deutschland vergleichbar. Also es ist wirklich, wenn Handball WM oder EM ist, und dann ist das meistens ja nicht so wie in Deutschland, dass es abends um 8, 9 Uhr ist oder so, sondern es ist eher so 4, 5 Uhr. Und dann siehst du schon, wenn du irgendwie nach Hause gehst, dass wirklich sehr viele Leute Handball anhaben. Das fand ich sehr interessant, also auch sehr cool. Ich finde es auch generell sehr interessant, dass wir jetzt schon einen zweiten Nationaltrainer haben, der Isländer ist bei der deutschen Handballnationalmannschaft, und die Hälfte der isländischen Nationalmannschaft spielt auch in Deutschland Handball. Aber ja, Fußball, das ist natürlich hier genauso wie in Deutschland unumgänglich, also das ist eine Riesenkultur hier. Fängt damit an, dass die vor Jahren, also dass wirklich der Grundstein so ein bisschen für den Erfolg auch bei denen ist, dass die vor Jahrzehnten angefangen haben, große Fußballhallen, so Domes zu bauen, wo die dann im Winter wirklich weiterspielen können auf Kunstrasen. Also das ist komplett ein riesiges Fußballfeld drin mit kleinen Tribünen, und dann kann im Winter auch weitergespielt werden. Da habe ich auch schon ein paar Mal drin gespielt, das ist echt cool. Und also die ganzen Kinder hier, wenn du überall siehst, so viele Fußballvereine, wie es hier auf dem Fleck gibt, das ist echt krass. Und wie viele Kinder, Jugendliche und so dann spielen. Und ich war auch schon hier, gerade jetzt in der Gegend, wo ich wohne, da ist einer der ältesten Vereine, die heißen KR, also KR Reykjavik. Die sind jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, wie oft die Meister geworden sind, aber da war ich schon bei zwei Spielen. Kultur ist definitiv im Stadion ein bisschen anders als bei uns. Es geht alles sehr ein bisschen ruhiger von Sinnen und ist jetzt auch kein Dauersupport und sowas dafür, dass es erste Liga ist. Und sind dann auch mal vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 800 Zuschauer, 1000 Zuschauer pro Spiel ist schon viel. Aber bei der Kleine, also so klein wie das Land ist, ist eigentlich der Zuschauerschnitt dafür auch ziemlich hoch. Frauenfußball habe ich auch schon ein paar Mal angeguckt. Sind die Isländerinnen ja auch klasse drin. Isländische Nationalmannschaft war ich auch schon, lass mich nicht lügen, ich glaube 2 oder 3 Mal hier im Stadion, genau, und einmal gegen Belgien, das war sehr schön anzusehen mit der belgischen Mannschaft, und jetzt haben sie ja letzte Woche gegen Portugal gespielt, da habe ich leider keine Karten für bekommen, also hätte ich mir Ronaldo nochmal ansehen können, den habe ich letztens an Portugal selber einmal spielen gesehen, aber da merkt man schon, also die haben gegen die Slowakei, glaube ich, davor gespielt, da konntest du noch Karten, die wurden dir in der Werbung hinterhergeschmissen, und gegen Portugal war das innerhalb von 30 Minuten ausverkauft, also ja, ist schon sehr große Fußballbegeisterung hier.
In Uerdingen haben ja auch 2, 3 richtig gute Isländer gespielt. Ja. Kennt man unseren Verein da noch?
Absolut, absolut. Weil Fußballkennern hier, die kennen unseren Verein. Also allein Atli Edvardsson, der in Uerdingen gespielt hat, der ist ein Nationalheld hier. Und als er gestorben ist, war echt Volkstrauertag. Das war vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es 2019 oder, ja, ich glaube, es war vor der Pandemie definitiv. Wenn ich dann sage Uerdingen, dann sagen die, ah, oh, das sagt mir was, ich habe das irgendwo mal gesehen, habe ich gesagt, Atli Edvardsson sagt was, ja, okay, ne? Und dann, jetzt habe ich seinen Namen nicht mehr rausgefunden auf die Schnelle, wer dann noch größer bei uns war, er hat uns auch Ende der 90er, Anfang der 2000er ein paar Spieler vermittelt, und die habe ich mir neulich auch mal angesehen, wo die jetzt gelandet sind. Die sind jetzt auch Trainer in der ersten Liga oder so, und mein Vorgesetzter auf Arbeit, der hat auch Fußball gespielt, zweite Liga hier, dem habe ich dann die Namen mal gesagt und hat auch gesagt, ja klar, kenne ich, ne? Die haben in Uerdingen gespielt, auch cool, also. Und er hat auch schon einen Gefallen an Uerdingen gefunden. Mit ihm habe ich auch schon mal Uerdingen-Spiele geguckt, und er folgt auch einen YouTube-Kanal und guckt sich Zusammenfassungen dann an,
okay,
was er interessant findet, ja.
Da kennt man uns beide auch schon.
Ja, genau, verstehe kein Wort, aber.
Okay, ja, interessant. Angesagt von den Mannschaften her im Ausland wahrscheinlich eher die Premier League, oder wird da auch die Bundesliga verfolgt?
absolut die Premier League. Ne? Also Bundesliga wird auch verfolgt, auch bei meinen Kollegen, die Fußball gucken gerade. Das Bundesliga-Finale Ende der Saison jetzt, ne, das haben die sich alle angeguckt, wenn sie es konnten. Das fanden sie super interessant mit Bayern Dortmund. Hm. Haben dann auch sehr viele gesagt, dass der falsche Ausgang war, fand ich sehr sympathisch. aber ja, Premier League ist vorherrschend hier. Ich sag mal, Liverpool ist hat die größte Fan Gemeinde hier und dann kommen noch Manchester United, City, bin ich mir nicht sicher. Ich kenne Chelsea-Fans, ich kenne West Ham-Fans, ich kenne Everton-Fans. Ja, also es ist hier echt, es geht echt durch die Bank durch. Also es sind nicht immer nur Erfolgsvereine, die hier unterstützt werden. Das finde ich auch sehr interessant. Aber ja, die Premier League ist echt sehr groß hier, muss man schon sagen.
Okay. Ja, dann machen wir mal eine kleine Kurve zu unserem Lieblingsclub. Du bist KFC-Fan. Ich frage natürlich jeden von euch, wie ist die Liebe zu unserem Club bei dir entstanden? Gab es da Schlüsselerlebnisse oder ist es immer dieses, als ich bin als Kind vom Papa oder von meinem Onkel mit ins Stadion genommen und fürs Leben versaut worden? Oder, ja. Wie war das bei dir?
Quasi genauso, genau. Also ich bin in Krefeld geboren, bin aber die ersten 6 Jahre in Bielefeld aufgewachsen und damals haben meine Eltern mich schon mit ins Stadion genommen, weil die sind dann auf die Alm gegangen zu Arminia. Da habe ich auch eine kleine Verbundenheit hin, weil das so der erste Fußballverein war. Ich würde nicht sagen, ich war groß Fan von denen direkt, aber ich habe sie schon unterstützt damals, wenn man das so als kleiner Junge dann so realisieren konnte. Und dann sind wir, so als ich 6, 7 um den Dreh rum geworden bin, sind wir nach Krefeld, um ganz genau nach Forst wieder gezogen. Und dann war es, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, 13. April 95, das erste Spiel, wo ich mitgenommen wurde. Das war damals noch als Bayer Uerdingen gegen Bayer Leverkusen 1-0 verloren, aber weiß ich noch ganz genau das Spiel. Und ja, als wir dann die erste Saison KFC danach waren, da sind wir dann regelmäßig ins Spiel gegangen, da kamen meine ganzen Fanutensilien, da habe ich mich schon tierisch geärgert, als wir irgendwie, wie haben wir 2-0 gegen Dortmund verloren oder so bei dem Spiel, wo ich war, da habe ich mich schon damals tierisch aufgeregt und da weiß ich schon so im Rückblick, okay, damals war ich schon Fan, also sehr verbunden und ja, seitdem ging es ja eher in eine andere Richtung als nach oben, sagen wir so.
Genau. Ja, wollte ich gerade fragen, du bist dann, haben wir gar nicht geklärt, wie alt bist du?
Ich bin seit kurzem 35.
35, dann eher ein Kind der 90er beim KFC und dann hast du eher so die schlechteren Zeiten mitgemacht und du bist trotzdem ja Fan dieses Clubs, ne?
Ja, ja.
Habe ich eben auch den Jürgen gefragt, was macht diesen Club aus und warum bei allem, was man so erlebt hat in den letzten 20 Jahren, kommt man von dem Verein einfach nicht los? Warum geht man immer wieder hin? Warum hat man jetzt schon Ende Juni schon wieder ein gutes Gefühl für die neue Saison? Was macht diesen Club so besonders für dich?
Ich würde sagen, es ist eine Leidensgemeinschaft, das irgendwie, weißt du, es schweißen ja Sachen oder Leute, es schweißt dann ja eher mehr zusammen, wenn man was Schlechtes zusammen durchmacht, als nur die guten Sachen, weißt du, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Tiefenpsychologie oder so, dass das vielleicht ist so, bei mir ist es halt so, ich weiß nicht, ich war noch nie groß irgendwie erfolgsversessen, ich musste nie Erfolg haben, ich habe mich immer über die kleinen Sachen gefreut und immer diese kleinen Schritte fand ich immer super, von Spiel zu Spiel, natürlich man wollte mal aufsteigen oder so, aber wenn man den großen Gegner geschlagen hat oder so, dieses David gegen Goliath-Prinzip, da war ich schon, diese Underdog-Story würde ich sagen, das war schon immer, hat mich immer mehr interessiert als irgendwie das und ich denke, das ist vielleicht auch warum ich dann bei dem Verein geblieben bin, aber auch die Heimatverbundenheit dazu, dass ich dort geboren bin und in der Gegend einfach aufgewachsen bin und weiß ich nicht, die Farben mir gefallen. Das sind so ganz, ganz viele Sachen, die so dazukommen und die ganze soziale Struktur mit den Leuten, die man kennt, wo man seit Jahren hingeht, wie sich das entwickelt, dass man jetzt auch immer noch im Kontakt ist und das Ganze irgendwie, weiß ich nicht. Und ja. Weil es auch der Verein um die Ecke war, vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Man hätte natürlich nach Gladbach oder so fahren können oder nach Duisburg, aber Krefeld war dann näher halt auch. Ne? Und deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen dabei geblieben. Und ja, das ist so ein bisschen das. Und eine Sache, ja, die erzähle ich gerne Leuten. Und das, ich glaube, das beschreibt es am besten. Ich weiß nicht, ob du, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt er nochmal? Der Fußball-Satiriker von Bochum. Fällt mir vielleicht gleich ein.
Der Herr Gosens.
Genau, der Herr Gosens, genau.
Mein
der
Nachbar. Hat
mal ein tolles. Ja. Ach was, echt?
Ja, ja, den treffe ich öfters hier.
Ach, beim cool. Spazieren. Bestell dir mal schöne Grüße. Ich liebe also sein Programm Echtes Leder. Kann man auch auf Spotify hören oder
welche. Ja, ich liebe ihn auch, ja.
Sonstige Streaming-Service. Und da sagt er diesen einen Satz. Ne? Also der Fan muss durch die tiefsten Täler mit dem Verein überhaupt gehen, um dann wirklich die paar Gipfel, die zwischendurch kommen, zu wertschätzen. Und deswegen hat der FC Bayern noch keine Fans, sondern nur Zuschauer. Das fand ich so einen passenden Satz einfach. Ja. Der stimmt auch einfach komplett, ja.
Ja, der ist super, der Mann. Er schreibt auch im Kicker super gute Kolumnen. Am Ende ist er immer ab und zu dabei.
Das ist im Kicker sogar, okay. Ich habe ihn eine Zeit lang in der Elf-Freunde war er sogar, hat er sogar auch geschrieben. Das kenne ich ihn auch noch von.
Ja. Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel live in der Burg? Hast du eben ja schon angedeutet. Das war 95.
Ja, erinnere ich mich noch sehr, sehr, sehr plakativ dran. Haben 1-0 gegen Bayer Leverkusen, also dann spielt sogar das Bayer Derby das letzte Mal, das Richtige. Mhm. Und 1-0 verloren. Vorhin nochmal nachgeguckt, als ich 100% sicher war. Nein, ich wusste es noch, dass Rudi Völler den Elfmeter geschossen hat. Also das wusste ich noch ganz genau, an den Haaren erkannt. Aber ja, das war das erste Mal. Und danach die Erinnerung dann auch gegen Dortmund da gewesen, zum Beispiel als KFC Uerdingen dann in der Saison und sowas. Da kann ich mich noch drin erinnern, ein bisschen, ja. Und bin auch immer froh, wenn ich mal bei YouTube über solche Ausschnitte aus Rand stolper oder schönen Gruß auch an KFC Die Chronik, der oder diejenige, den Account betreibt, immer die Stories macht mit den ganzen Toren aus keine Ahnung welchen Jahren. Das ist super. Da erinnert man sich dann auch wieder direkt dran.
Gebe ich den beiden gerne weiter, freuen die sich auch. Ja, die Burg ist bei dir sowieso ein gutes Stichwort. Denn wie eingangs erwähnt, bist du auch ein, kann man eigentlich so sagen, aktives Grotenburg-Supporters-Mitglied. Das mag jetzt dem einen oder anderen ein bisschen komisch vorkommen, wenn du ja auf Island wohnst, aber das ist eher so, dass du den IT-Support angeboten hast, ne? Respektive die Homepage der Grotenburg-Supporters gebastelt wurde von dir. Habe ich das so korrekt gesagt?
Ja, alles 100% korrekt, ja.
Ja, wie kam es dazu? Erzähl mal, wie lief das ab? Wie bist du dazugekommen und wie läuft's weiter?
Ja, also ich kannte Sebastian Krauten, beziehungsweise bis vor ein paar Jahren wusste ich seinen Vornamen nicht. Gruß geht raus, war immer Krauti sein Bruder, also Gruß auch an Andreas. Aber es war der Running Gag früher bei uns auf der Ost, aber wo wir da gestanden haben. Aber den kannte ich und dann habe ich das alles mitbekommen und dann habe ich ihn auch angeschrieben. Ich so, wie kann ich von hier helfen? Ja, ich gebe euch Geld, was ihr wollt. Ne? Wenn ich vor Ort wäre, welche. Ne? Also ich bin, wie gesagt, jetzt arbeite ich in der IT-Industrie und ich bin eher, wenn es so digitale Sachen angeht, da habe ich flinke Händchen. Wenn es ums Handwerk geht, eher zwei linke Hände, aber da hätte ich mich auch direkt mit dran gestellt. Keine Ahnung, auch wenn ich nur die ganze Zeit eine Schaufel gehalten hätte, das wäre mir egal gewesen. Aber dann hat er mir geschrieben, ob ich dann helfen könnte, weil wir so ein bisschen generell gesprochen haben, was gerade los war und wie ich gerade beruflich umorientiert habe nach Covid, weil ich vorher in der Tourismusindustrie gearbeitet habe, aber das auch so ein bisschen übergangsweise, weil ich noch nicht wirklich 100% wusste, wo es hingeht. Und habe das dann als Projekt aufgenommen, als so mein erstes großes eigenes Projekt. Und die Seite aufzubauen, Online-Präsenzen aufzubauen und auch digitale Sachen im Hintergrund, ne, mit unserem Laufwerk, wo wir Daten drauf teilen und sowas alles. Ne, sowas habe ich da mitgemacht. Mache ich jetzt soweit auch noch, aber es ist jetzt eher eine Verwaltungsarbeit. Ich sitze da schon seit ein paar Monaten dran, muss ich zu meiner Schande eingestehen, weil ich die Seite mal relaunchen wollte, ein bisschen aufpeppen. Aber nach 8 Stunden Arbeit und dann noch ein Hund zu Hause und dann sitzt man abends dann auch da und denkt so, irgendwann wird es vielleicht passieren, ja, aber jetzt ist eher wirklich die Datenverwaltung davon, ne, dass neue Artikel reinkommen, wenn was Neues rein soll oder der Pressespiegel immer geupdatet wird, dass man auch immer weiterhin verfolgen kann, was so abgeht.
Manchmal ist die Naturtherme verlockender als die Homepage zu
machen. Ja, oder die Couch halt. Ne?
Okay. Ja, eigentlich wollten wir schon, haben wir eben schon kurz drüber geschnackt, bei der Rückkehr in die Burg am Back-Home-Tag im letzten Jahr oder in der letzten Saison wollten wir eigentlich schon mit dir ein Interview führen. Da hatten wir ja eine Live-Übertragung mit Bild und da hatte ich mit dem Sebastian Krauten ein Interview geführt. Da solltest du eigentlich auch mit dabei sein und du warst auch extra aus Island unterwegs für das Spiel. Nur nachdem du dann gelandet warst, ist irgendwie alles schiefgelaufen, ne? So ein bisschen.
Yep. Ja, der Tag fing super an, um ehrlich mal zu sein. Jetzt hole ich aus. Der war super, weil ich bin mit Iceland Air geflogen, das ist halt die lokale Fluggesellschaft. Und Island ist kleiner. Unsere ehemaligen Vermieter, jetzt Freunde, die arbeiten beide da. Und denen hatte ich das einfach, und die Tochter auch noch, mit der hatte ich nur geschrieben und so. Und dann hat sie gesagt, ja, cool, dann sehen wir uns ja, weil sie dann als Flugbegleiterin auf dem Flug war. Und auf einmal schreibt mich ihre Mutter an, du, ich sprich mal morgen mit dem und dem, dann kannst du in die First Class. Umsonst, nicht so, ja, cool, ne? Und dann bin ich erstmal schön nach Frankfurt geflogen, schön mit einem dicken Frühstück vor mir und Riesensitzen und sowas. Das war mega gut. Und dann abgeholt worden, alles zeitlich super. Und mein Vater, der wohnt gerade in Bonn. Und für den war das dann halt auch so halbe Strecke, Frankfurt, Krefeld und wieder dann halb zurück. Und dann am nächsten Tag wäre ich dann halt wieder geflogen von Frankfurt aus. Also war halt auch ein bisschen eng gemünzt. Wir haben gedacht, ach komm, wird schon, ne? Und ja, dem war halt nicht so. Dann so genau auf Höhe Bonn meinte der Wagen irgendwie eine Motorleuchte anzumachen. Und mein Vater hat gesagt, ah scheiße, das wäre schon mal passiert. Ne? Lass mal hier besser auf den Rasto fahren und dann lieber einen ADAC anrufen. Kriegen wir noch einen Mietwagen. Naja, Mietwagen wurde dann nicht gegeben, weil innerhalb des Umkreises 50 Kilometer vom Wohnort wird kein Mietwagen zur Verfügung gestellt. Das haben wir dann auch erfahren.
Auch interessant, ja.
Ja, interessant, für jeden, der es rausfinden will. Also ja, und dann hingen wir da fest, haben halt gewartet, ging eigentlich relativ schnell und dann doch wieder hat es was länger gedauert und dann derjenige, der uns abgeholt hat, hat dann gesagt, ja, natürlich, hier Mietwagen geht, ne, und dann irgendwelche am Dingens haben auch gesagt, ja, geht am Telefon, weil mein Vater viel wild rumtelefoniert hat. Ja, und dann ging es dann auf einmal doch nicht, weil der Mietwagen war dann doch nur für Leute vom ADAC, die dann Mietwagen vom ADAC bekommen. Also das heißt, wir haben keinen bekommen. Und das Gleiche war bei den ganzen Autovermietungen in Bonn. Die haben gesagt, nö, wir haben keine Mietwagen mehr. Nur wenn sie vom ADAC oder einem anderen Automobilclub diesen Service haben. Da haben wir uns gedacht, ja, super. Da kam noch hinzu, dann haben wir über irgendeine Online-Seite, ich weiß es nicht mehr, haben wir einen Transporter gemietet und dann stand mein Vater davor, sollte ihn per Telefon freischalten und er hat seinen Führerschein zu Hause vergessen, was 30 Minuten zu Fuß entfernt war. Ja. Nun, und da war das Spiel schon angefangen und da haben wir gesagt, ach komm, setzen wir uns doch hin, nun. In so ein kleines Restaurant was gegessen und so. Am nächsten Tag soll es dann wieder nach Hause gehen. Und da war die Geschichte auch noch nicht ganz vorbei. Der Leidensweg sollte weitergehen. Und zwar ist dann der Zug, der ECE, der eigentlich direkt durchpesen sollte nach Frankfurt, war alles perfekt, sehr viel Zeit eingeplant. Der ist dann auf einmal stecken geblieben, weil auf den Schienen irgendein anderer Zug das blockiert hat in alle Richtungen. Und es ging auch keine Alternative, weil das war die einzige Richtung dahin. Und mein Vater hat ja, wie gerade bekannt, kein Auto gehabt. Und dann mussten wir bei seiner Vermieterin, der war so dankbar, war ein Auto besorgen und dann bin ich so 20 Minuten vor Abflug angekommen, durch die Security durchgerusht, hab den Leuten nur gesagt, was hier los ist, alle haben mich durchgelassen und musste dann noch ans ganz andere Ende vom Gate rennen, also das war auch super und dann saß ich im Flugzeug total am Pusten und dann sagt der Kapitän, ja, 30 Minuten später fliegen oder so. Ja, und hinzu kam noch, ich saß dann im Sitz und saß dann neben einer Kante, der einfach mal 2 Meter gefühlt breit war und war da wirklich wie so eine Konserve eingefärcht und im Hinflug erste Klasse niemand im Eim und dann so zurück. War großartig, werde ich nie wieder machen, aber trotzdem, wir lachen da heute noch drüber. Was für ein Quatsch, aber so ist das Leben halt.
Das sind die Geschichten rund um den Verein.
Ja, genau.
Die verbindet man dann für immer damit. So ist es halt. Ja, nicht schlecht, die Geschichte. Gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten von den Supporters, wo wir gerade bei den Supporters waren?
Ja, es wird gerade wieder händeringend nach Mithelfern gesucht, weil wieder ein paar Projekte anstehen. Was es genau ist, weiß ich jetzt ganz ehrlich gesagt auch noch nicht. Da hat man noch nicht drüber gequatscht, aber das sind dann eher die organisatorischen Sachen vom Bau her. Aber ja, das steht so als nächstes wieder mit an und wir sind immer noch weiter mit im Loop mit drin, würde ich mal sagen, wenn es dann um solche Sachen geht, ja.
Ja, von dieser Stelle auch nochmal von uns ein Dankeschön an die Grotenburg-Supporters. Das Beste, was dem Verein überhaupt passieren konnte.
Absolut, absolut.
Kommen wir nochmal zurück auf deine Fankarriere, wo wir eben schon mal stehen geblieben waren. Hast du einen All-Time-Lieblingsspieler und warum?
Wow. Das ist eine tiefe Frage, weil es ist immer mal, das ist immer so, alle paar Jahre hat man immer jemanden, den man super findet. Als ich jünger war, als ich angefangen habe, war Markus Weder und Pele Wollitz für mich super, also klasse Spieler. Dann muss ich jetzt noch sagen, also wenn ich so zurückdenke, Christian Fander, super Torhüter, hat mir super gefallen und auch Sebastian Selke, weil ich war auch eine Zeit lang selber im Tor beim Fußball, also das waren das klasse Spieler. Jochen, ja, Jochen, ist ja Jochen Höfler damals, wo wir den herbekommen haben. Ich weiß, der kam aus Leipzig, von RB Leipzig, das weiß ich noch. Aber wo die damals noch gerade in der Oberliga gestartet sind, aber da habe ich auch gedacht, wow, wo haben wir den herbekommen? Also das war auch ein klasse Spieler. Ja, und jetzt noch zuletzt, also schade, dass es jetzt nur Gerüchte waren, aber ich habe mich schon tierisch gefreut und bin ein bisschen sauer auf den Herrn Schulze, aber dass Lukim ja nicht zurückgekommen ist, damit hat er mir also echt so ein paar Sachen geklaut, weil das war so ein Spieler am Anfang auch, da haben wir uns viel in der Gruppe auch drüber gestritten, diskutiert, was der überhaupt bei uns macht, und am Ende war es einfach ein Top-Spieler, vielleicht nicht immer sportlich, aber von der Moral her so super und hat auch super zum Verein gepasst, wo ich dann jetzt wirklich am Ende sehr traurig war, dass er nicht gekommen ist. Aber das sind halt nur persönliche Empfindungen. Also ja, ich hab immer mal meine Lieblingsspieler. Und das sind dann so, die ich jetzt aufgezählt habe, die mir für mich die letzten Jahre herausgestochen sind.
Okay. Muss ich aber nochmal Lanze für den Thomas Schulze brechen. Der kann ja nichts dafür, dass Asani dann letztendlich doch nicht gekommen ist. Ja,
alles gut. Alles gut.
Okay. So, die nächste Frage, die ist auch eine, die ich eigentlich jedem stelle, der bei mir in den Podcast kommt. Was war dein schönstes Erlebnis, was du bisher sagen würdest? Entweder in der Burg, ein bestimmtes Spiel oder irgendeine Aktion rund um den KFC, und im Gegensatz dazu dann auch, was war für dich das Schlimmste, was du bisher erlebt hast?
Das Schönste ist eigentlich gewesen, das kommt mir, er hat mich schon ein bisschen mental natürlich darauf vorbereitet, auf diese Fragen, aber wirklich das Schönste war damals, als wir aufgestiegen sind aus der Verbandsliga in die Oberliga, aber nicht das letzte Spiel, was wir in Wuppertal gewonnen haben, sondern das vorletzte, wo wir wirklich dann, was war das, gegen Fischeln sogar? Nee, gegen Strahlen tatsächlich, gegen Strahlen. Und dann wirklich Jonas Krämer, der einer der wenigen wirklich, die wir die letzten Jahre als Uerdinger selber hatten, in Uerdingen geboren, und der dann einfach das Tor schießt, die, keine Ahnung, 83. Minute oder was das war, oder 85., ich weiß es nicht mehr. Und dieser Jubel, der dann losbrach, ne, dieses eine Tor, was wir gebraucht haben, wirklich, um da hinzukommen, das war schon so ein Gamechanger, würde ich sagen. Das ist bei mir noch eher drin als die Aufstiege der letzten Jahre, muss ich sagen. Und wirklich das Schlimmste für mich, wow, das, ich würde sogar sagen, der Abstieg dann in die Verbandsliga letztendlich zum Schluss, ja. Der war echt schlimm, also ich ganz ehrlich, musste ich am nächsten Tag auch zum Arzt gehen und mich einmal durchchecken lassen, weil ich nachts einfach Atemprobleme hatte, und der Arzt, wie gesagt, er kennt mich, hat gesagt, nee, das nicht zu, ein bisschen nicht zu sehr an dich rankommen lassen, das Ganze, ne? Das hört sich nämlich an, dass sowas dann so in die Richtung Nervenzusammenbruch geht, und so nah ist dann doch an mich herangekommen. Also ja, das war genau in dieser Zeit, wo es wirklich am tiefsten Punkt war und wirklich aus dem tiefsten Punkt auch wieder rausgehen. Ich glaube, das waren die Sachen, wo wir auch alle die größte Treue bewiesen haben. Ich glaube, von allen Fans oder so, ne, dass wir wirklich noch den Karren aus dem Dreck ziehen wollten, oder mit dem, was wir konnten, jedenfalls von der Tribüne, mit der Unterstützung und allem.
Ja, definitiv. Also die Ponomarev-Nummer nicht erwähnt, die gehört für dich nicht dazu, oder?
Es ist definitiv schlimmer. Ich würde vielleicht sagen, von meiner Emotionalität her die zweitschlimmste vielleicht. Aber das war so eine Sache, die sich über Jahre gezogen hat.
Man wusste es eigentlich, dass es irgendwann passiert.
Ja, das war so klar. Es war einfach so klar. Und man hat nur darauf gewartet, dass diese Bombe irgendwann hochgeht. Und die ganzen Sachen, die im Kicker schon geschrieben wurden. Ich habe gesagt, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Ich glaube es echt erst, wenn ich sehe. Also, aber die hatten so recht, einfach alle. Im Endeffekt. Und deswegen war es für mich, also, ja, das war eigentlich noch nicht mal, dass er weggegangen ist, dann schlimm, und was dann alles kam, direkt, sondern dass diese neuen Investoren da waren und direkt wieder abgehauen sind, und dann waren wir dann doch auf einmal weg. Das war auch schon mal ein ordentlicher Tiefschlag, gerade nachdem man es sportlich gesichert hat. Aber irgendwie hatte ich jetzt nicht die große Verzweiflung, dass wir für immer weg sind. Ich weiß nicht, irgendwie ist man ja gewohnt, ne? Dass man
genau,
insolvent ist. Und irgendwie ist schon immer schief gegangen, ne? Hat schon immer gepasst, oder wie sagt man dann wieder rein, ne? Also ja. Deswegen, da war ich jetzt nicht so extrem down, wie es wirklich damals wirklich sportlich war, ne? Also das waren einfach ein Tiefpunkt, wirklich tiefster Tiefpunkt.
Sprich mir in vielem aus der Seele, muss ich sagen. Ja, auch in der letzten Saison war es ab und zu mal etwas tiefer. jetzt weiß ich nicht so genau, wie du es verfolgt hast, ob du es mal ab und zu geschafft hast, mal ins Stadion zu kommen. Wie war es für dich, das aus der Ferne zu beurteilen? Wie versuchst du dir ein Bild zu machen? Welche Kanäle nutzt du da so alles?
Alles. Ich nutze alles. Nee, wirklich, also euch nutze ich in jeglicher Hinsicht. Also wenn kein Bild da ist, dann nehme ich euch als Ton. Wenn wenn es über Sport Total läuft, dann habe ich euch eher als Ton. Ich mache es sogar so weit, dass wenn ein Stream vom anderen Verein vom Platz kommt, wo kein Kommentar drauf ist, synchronisiere ich dann das Radio mit dem Bild zusammen, damit ich das zusammen habe. Also ja, ich versuche wirklich jedes Spiel zu gucken. Ich recherchiere auch jedes Spiel, wenn irgendwo nicht steht, wenn die irgendwo spielen oder so. Oder wenn ein Stream gezeigt wird vom Auswärtsspiel, dass ich das trotzdem irgendwie finden kann. Also und wenn nicht, wenn ich beim Hund draußen bin während der Zeit oder so, habe ich meine Kopfhörer gleichzeitig drin. Also ich bin wirklich bei jedem Spiel so nah es geht vorbei aus der Ferne, dabei aus der Ferne. Ja, und hoffentlich nächste Saison. Es ist schon diesmal, es ist ein Wochenende geplant, komplett geblockt, wo ich auch da bin. Und die Flüge sind auch so gelegt, dass ich dann wirklich zum Spiel gehen kann, egal ob es jetzt zu Hause oder auswärts ist, weil der Auswärtskreis ja auch sehr klein ist. Ja, aber wie gesagt, ich bin wirklich bei jedem Spiel und auch bin auch sehr dankbar dafür, dass in der dritten Liga, dass wir in der Liga Total hatten. Also über so ein kleines familiäres Loophole konnte ich dann auch Liga Total ganz normal bei uns gucken hier in Island, weil eigentlich kann ich das nicht von hier aus abonnieren. Aber ja, da habe ich einfach alles mitgeguckt die letzten Jahre.
Okay. Hast du es denn seitdem noch gar nicht geschafft in die Burg?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich hab's in Duisburg einmal geschafft. Ich glaube, gegen Rostock haben wir da gespielt. Genau, 3-2 gewonnen, das war auch schön. Oh, Maxi Beister habe ich vergessen. Falls du das hörst, Maxi Beister, sorry, dass ich vergessen habe. Das ist auch eine Legende. Sorry. Den kann ich eigentlich auch nicht vergessen. Genau, da habe ich es in die Schauenslandreisen Arena. Warum habe ich den ganzen Namen gesagt? In Duisburg in die Arena.
Dingsbums Arena. Ja.
Genau, die Dingsbums Arena. Nee, aber seitdem tatsächlich, es war ein bisschen verhext. Das war einmal, wollte ich da sein, in der Covid-Zeit. Es wäre aber ein Felbert gewesen, aber da wurde das Spiel auch kurzfristig wegen Covid abgesagt. Ich kann dir auch gar nicht sagen, wie fertig ich danach war, als es wirklich kurzfristig abgesagt wurde, ich nicht zum Live-Spiel konnte. Das hat mich echt schon runtergezogen und ja, das letztes Jahr das auch, ne? das war echt scheiße auf gut Deutsch und ja, dann versuche ich es dieses Jahr, diese Saison. Ich hoffe, es ist in der Grotenburg. Ich warte jetzt schon ungeduldig, ich habe schon tausendmal gegoogelt, wann der Spielplan rausgegeben wird, aber keine Information gefunden. Ja, ich versuche so zeitig wie möglich dann auch wieder dort zu sein.
Ich drück dir ganz fest die Daumen, dass das mal auch ohne irgendwelche Sachen abläuft. Im Vorstand und im Trainerposten gab es jetzt auch wieder ein bisschen Bewegung. Wie siehst du das so anhand deiner Informationen, die du so bekommst?
Ich sehe es eigentlich alles gut. Also erstmal der Neustart nach Ponomarev, der hat meiner Meinung nach sehr gut geklappt, weil wir wirklich einfach bei Null angefangen haben. Wir können echt froh drum sein, auch wenn Lenz und jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Siehst du, so gut bin ich mit Namen, das ist schrecklich.
Der Herr Ratz meinst du?
Herr Ratz, genau, der Herr Ratz, dann jetzt am Ende doch gegangen sind. Ich weiß nicht, wie ganz freiwillig das war, aber trotzdem erstmal dankbar dafür, was sie gemacht haben. Alle zusammen als Team und wirklich erstmal den Karren aus dem Dreck und es war einfach gar keine Struktur da. Also das habe ich auch selber durch die Grotenburg Supporters miterlebt, wie nah man dran war. Es war einfach nichts an Struktur da und dass ein bisschen Struktur aufgebaut wurde. Wie es denn jetzt am Ende abgelaufen ist, würde ich sagen, sind sehr viele Sachen unglücklich. Vielleicht auch nicht professionell gemacht worden. Deswegen finde ich es jetzt ganz gut, wie es sich gerade entwickelt. Ich sage auch mal, sportlich hat man es gesehen, dass die Kader letzte Saison, also diese abgelaufene Saison und davor die Saison, einfach nicht gut zusammengestellt waren, weil das hat man am Ende gesehen. Wir hatten drei Trainer letzte Saison, ne, und dass am Ende Voronov dann noch der Beste von allen war, obwohl er den Kader nicht zusammengestellt hat und am wenigsten vielleicht auch Zeit mit denen verbracht hat, dann jetzt zeigt eigentlich auch, dass das Team einfach nicht gut zusammengestellt war. Und ja, und das, was jetzt im Vorstand passiert, ist, denke ich mal, eine gute Entwicklung, weil es von den Zahlen dann her ja doch nicht so gestimmt hat, wie man sich gehofft hat und meiner Meinung nach auch ein bisschen Geld an falscher Stelle ausgegeben wurde. Wenn man Oberligist ist, sollte man ein bisschen mehr auf ein paar Sachen achten, dass die da an der richtigen Stelle angebracht sind, gerade wenn man bei Null wieder anfangen muss aus einer Insolvenz. Und deswegen finde ich es ganz gut, auch die Tage, die Meldung, dass jetzt eine Buchhalterin mit dabei ist und dass wir jetzt auch Steuerberatung und alles Hand in Hand übergehen. Das macht schon ein bisschen ruhigeres Gefühl im Magen als die letzten Jahre.
Auch da sprichst du mir aus der Seele. Ja, dann lass uns doch mal teilhaben, wie optimistisch bist du denn dann für die nächste Saison? Den Kader wirst du dann auch ein bisschen verfolgt haben. Ist wahrscheinlich noch nicht bis auf den letzten Platz fertig, aber so weit wie dieses Jahr waren wir auch schon lange nicht mehr. Sogar vor Saisonstart. Wie beurteilst du das und ja, wie werden wir abschneiden?
Ja, wie wir abschneiden werden, das ist wieder so eine Sache, die das ist, wir sind Uerdingen, deswegen kann ich das nicht, kann ich nie eine Prognose bringen. Will ich auch nie eine Prognose bringen. Aber ich bin vorsichtig optimistisch bis recht optimistisch. Ich finde schon mal, was unser neuer Trainer zusammenstellt, da alles sehr gut. Ich finde auch gut, dass wir jetzt alles so ein bisschen organisiert in dem Team haben, sodass es so ein bisschen Hand in Hand übergeht. Der Kader klingt sehr gut, auch dass jetzt einigen Spielern doch noch eine Chance geben wurde, die abgeschrieben wurden eigentlich vorher, das finde ich super, weil die können sich beweisen, das heißt, okay, gut, es geht dann auch um sportliche Sachen, nicht irgendwelche persönliche Befinden, was man manchmal immer meinen mag oder was andere auch schreiben mögen, und dass wirklich sich auf das Sportliche ein bisschen konzentriert wird und dass jetzt auch der Vorstandswechsel vorm Saisonstart über die Bühne gegangen ist, damit das wirklich diese Kleinigkeiten, diese Nebenkriegsschauplätze auch weg sind, dass man sich wirklich aufs Sportliche konzentrieren kann. Und ich hoffe einfach, es geht um Aufstieg. Ich kann da auch unserem Trainer nur nur zustimmen, was er gesagt hat, ne, dafür, dass Strahlen gesagt hat, dass die nicht oben mitspielen wollen, sieht der Kader aber ganz interessant jetzt dafür aus.
Ja, kann man wohl so sagen, ja.
Ja, das sehe ich nämlich auch so. Dem Herrn Tecklenburg traue ich leider auch nicht mehr über den Weg seit den 90ern. Und okay. Deswegen, also wir werden oben mitspielen, definitiv. Und ich hoffe, wir werden einfach nicht wieder so enttäuscht wie letzte Saison, weil da haben wir von Anfang an oben mitgespielt und dann, wir haben stark begonnen und stark nachgelassen. Und wenn das schon wieder ist, also letzte Saison muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch meine zukünftige Frau jetzt, er hat es auch schon gesagt, das war selten so eine Saison, wo ich desinteressiert an Uerdingen war, wie in der Rückrunde. Ich habe mir trotzdem die Spiele angeguckt, aber ich gebe es auch zu, ich habe auch mal ein Nickerchen zwischendurch gehalten. Also, wenn es nicht so toll ablief, ne? Das ist fast selten bis gar nicht passiert sowas bei mir, das echt so, dass das unten war. Und deswegen freue ich mich jetzt wieder drauf, wie jedes Jahr, dass es einfach wieder hoffentlich vorwärts geht, in eine gute Richtung dieses Mal auch. Ne? Und wenn es um Aufstieg geht, vielleicht komme ich danach vorbei, weil wieder spontan. Das Gute ist, es geht jetzt Direktflüge nach Düsseldorf. Also da, wenn der Wagen liegen bleibt, kann ich es immer noch mit der Straßenbahn schaffen, obwohl ich gesehen habe, dass die demnächst auch erstmal eingestellt wird.
Ja, das scheint ja immer irgendwie bei dir zusammenzuhängen.
Ja, vielleicht.
Okay, ja, dann sind wir eigentlich am Ende. Ich hoffe, dein Wort in Gottes Ohr. Ich denke auch, man kann optimistisch sein für die neue Saison. Mit dem Kader sind wir weit. Der Trainer verfolgt einen klaren Plan und wir werden sehen, wo uns das hinführt. Auch ansonsten haben wir uns neu aufgestellt und ich glaube, auch da ist es ganz gut. Wir werden noch demnächst wieder einen Fan-Talk haben. Wir wollen ja noch den Fan-Talk mit dem Vorstand zeitnah nachholen. Sehr das schön. Werden wir noch vor Saisonbeginn hoffentlich hinbekommen. Ja, dann zum Abschluss noch, habe ich den Jürgen eben auch gefragt, wir wollen ja auch so ein bisschen Bild haben, wie du bei uns dann zuhörst. Wie läuft das für dich so ab, wenn so ein Spiel ist und du jetzt, sagen wir mal, du hörst jetzt heute mal Radio Blau-Rot, sitzt du da vorm Handy, Kopfhörer an oder setzt du dich vor deinen Laptop oder setzt du dich vor den Fernseher mit einer Sporttotalübertragung oder wie machst du das?
Genau, also wenn es nur die Audioübertragung ist, dann habe ich einfach Kopfhörer drin und übers Handy dann ganz normal laufen. Und wenn es Übertragung gibt, dann sitze ich im Wohnzimmer und die 2 Stunden sind dann auch geblockt. Also mit dem Hund muss schon vorher rausgegangen sein, dass er wirklich neben mir platt liegt und einfach 2 Stunden schläft und nichts von mir will. Und wie gesagt, meine Partnerin weiß dann auch, dass in den 2 Stunden das ansteht, dass da nichts anderes kommt. Also das ist bei mir immer schon, ja, es war in der dritten Liga war es ein bisschen mehr ein Ritual, weil da waren die Spiele noch was früher, da habe ich gefrühstückt, mich geduscht und dann habe ich das Spiel geguckt, so, das war eigentlich immer das Samstagsritual. Und jetzt ist ja ein ganz klein bisschen später, aber nur zu wissen, hier sind 2 Stunden Zeitunterschied. Also hier sind es 2 Stunden vor Deutschland. Deswegen waren da meist so ein Spiel, das dann um 12 angefangen hat oder so. Und jetzt ist es halt, weiß ich, 1-2 Uhr oder so. Und das ist eigentlich immer so, dass das Wochenende oder die Samstag-Sonntagsaktivität, je nachdem, die muss ums Spiel geplant werden. Das ist einfach so. Kommt nicht immer gut an bei manchen Sachen, aber ist halt so. Kann ich mir halt nicht aussuchen.
Nee, das ist so. Manche Sachen sind unumstößlich. Da müssen wir alle mitleben. Du musst ja auch damit leben.
Ich bin schon den Kompromiss eingegangen, dass ich hier wohne mit ihr und dass ich dich zu irren kann. Da muss ich halt, nein, Spaß beiseite, habe ich mir selbst ausgesucht. Ja. Das halt das, aber muss ich jetzt auch sagen, das sage ich vielen Leuten, also Familie, man ist immer im Kontakt, man kann Videotelefonie machen, das ist super, das macht die ganze Sache auch ein bisschen einfacher und man kann auch hin und her fliegen zu jeder Zeit eigentlich, aber das, was ich echt am stärksten vermisse, ist halt der Fußball, weil der Verein und das Stadion, das kann man nicht hier rüberbringen, einfach so, ne? Mhm. Das ist echt so, das, was, wo ich wirklich am meisten Heimweh danach habe.
Wir bemühen uns, es dir so authentisch wie möglich in dein Wohnzimmer zu übertragen. Ja, auch in der nächsten Saison. Ich sage vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ne? Also, und für eure Arbeit. Jetzt kann ich es nochmal an R sagen. Vielen Dank für eure Arbeit. Das ist echt super. Also ja, kann man nicht anders sagen. Super. Und für jeden Fan, glaube ich, weltweit, der dabei ist. Einfach ein mega Service.
Vielen Dank. Ich kann es nur zurückgeben. Wir sind ja auch abhängig davon, dass ihr zuhört. Und ich kriege immer Ende jeder Saison, drehe ich immer durch, wenn ich mir angucke, wo die Leute überall zugehört haben. Das ist schon interessant, wo ihr euch überall so rumtreibt.
Ja, das habe ich auch bei dem Video gesehen, was ihr gepostet hattet. Also das war, ja, spannend.
Ja, vielen Dank. Ja, wünsche ich dir alles Gute weiterhin auf Island. Also erstmal ist es weiterhin geplant, dort zu leben.
Ja, also wenn die Regierung, ich will jetzt nicht ins Politische gehen, bei weitem nicht, aber wenn es so weit kommt, dass diese Einwanderungsgesetze, die jetzt gerade verabschiedet werden, so laufen, wie sie sind, sollte es sogar so sein, dass wir wieder eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen dürften und dann würden wir auch die isländische nach 7 Jahren nehmen. Einfach, weil wir hier wohnen bleiben wollen und auch uns ein bisschen mehr auch politisch dann integrieren können und ein bisschen mitbestimmen können, sagen wir so. Also ja, wir bleiben hier, wir planen hier zu bleiben und wenn gerade nicht die, Inflation einfach hier alles auffressen würde, dann hätten wir uns auch schon längst unser Eigentum gekauft. Aber aktuell nochmal so ein bisschen Insight hier, 10% liegen gerade die Zinsen, wenn du dir Eigentum kaufen willst. Also ja.
Okay. Interessant, ja.
Ja, das ist hier gerade ein kleinerer Wirtschaftsraum, da ist das alles von der Zentralbank ein bisschen anders gesteuert. Also ja, kurz gesagt, wir bleiben hier.
Okay, dann vielleicht demnächst als Patrick Pöllmansson.
wenn schon Patrick Josefsson, also Grüße raus an Papa, ne? Josef heißt er und wenn Patrick Josefsson, tatsächlich könnte ich mich sogar so umbenennen dürfen im isländischen Pass, weil man die isländische Namensgebung annehmen darf.
Ah, ist das so?
Ja, das darf man. Ja, das darf man. Man kann dann seinen Nachnamen behalten, aber man kann das, ja. Ne, ein Kumpel von mir, der heißt, er ist wirklich Kaktus. Er ist Kaktus Egith Thurkeson Wild. Und Kaktus Wild heißt er in Kurz, weil seine Mutter ist halb Amerikanerin mit Nachnamen Wild. Und deswegen darf er das auch alles im Pass so mischen. Also ne, ein bisschen exotische Sache, aber es ist alles möglich.
Finde ich total cool. Mein Papa heißt auch Josef. Ich würde, also oh, muss cool. Mal drüber nachdenken, weil den Nachnamen fände ich super.
Okay. Ich auch. Also.
Cool. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen weiterhin schönen Abend. Wir hören uns dann aller spätestens am ersten Spieltag wieder, ja, nehme ich an. Ne? Ja. Noch wissen wir nicht, gegen wen es geht und ob wir da zu Hause oder auswärts spielen. Aber ich denke mal, das wird bald der Fall sein, dass wir dann einen Spielplan kriegen.
Ja, ich warte sehnsüchtigst.
Okay, also wie sagt man vielen Dank auf Isländisch?
Takk fyrir mig.
Okay.
Ja, das ist dann vielen Dank. Takk fyrir wäre einfach nur Danke, aber Takk fyrir mig ist vielen Dank.
Okay, kriege ich nicht nachgesprochen. Muss ich mir nochmal in Lautschrift anschauen. Wunderbar. Trotzdem, vielen Dank, dass du da warst und ja, viel Spaß dann beim Hören deines Podcasts.
Ja, vielen Dank. Ne? Vielen Dank und Grüße gehen raus an alle, die mich kennen. Sage ich einfach mal so spontan.
Alles klar, mach's gut.
Danke, ciao.
Radio Blau-Rot. Der KFC Uerdingen Podcast.